OYO-Cast, der Podcast des Kreis Jugendring München-Land. Alles rund um Jugendarbeit und natürlich den Kreis Jugendring.
Willkommen und schön, dass ihr reinhört bei Folge 4 von unserem OYO-Cast. Am Mikrofon ist für euch Elke Rusch. Und es geht heute nicht um ein strategisches Ziel des KJR, sondern um einen Menschen, der hier viele Jahrzehnte gewirkt hat. Im Kreis Jugendring München-Land unter anderem als Leiter der überregionalen Bildungsarbeit und Leitung des Bildungszentrums Burgschwanegg. Daher ist der Podcast im Aufbau heute auch ein bisschen anders als sonst. Es gibt keinen Input von mir, sondern wir starten gleich direkt rein ins Interview. Ich freue mich, dass ich heute Andreas Bedacht hier im OYO-Cast zu Gast habe, aus aktuellem Anlass, denn sein Ruhestand steht vor der Tür. Grund genug, uns hier in seinem Büro in der Geschäftsstelle zusammenzusetzen und ein bisschen zurückzublicken. Mit meiner ersten Frage geht der Blick aber erstmal nach vorne. Hallo Andreas, verrätst du uns, was du für den ersten Tag deines Ruhestands geplant hast?
Hallo, ja, nicht direkt für den ersten Tag, aber für die Tage danach. Auf einem der letzten unverbauten Flüsse Europas unterwegs zu sein, auf dem Boot zu bivakieren. Und das ist so die Zäsur zwischen dem Berufsleben und dem dann freiberuflichen Berufsleben, das dann nicht mehr in der Häufigkeit und mit anderen Aufgaben stattfindet.
So, und wir haben nachgerechnet, deine erste Tätigkeit beim KJR liegt 37 Jahre zurück und bei der Burg bist du 30 Jahre. Wie bist du denn beim KJR gelandet?
Ja, tatsächlich gab es in meinem Vorkreis-Jugendring-Leben einige andere Tätigkeiten, Berufe und dann die Überlegung, Mensch, was studiert man denn, um dann auch nebenbei die Zeit zu haben für die Musik und für Kunst und trotzdem die Interessen abzudecken. Und da war das Sozialpädagogikstudium das Ideale, die ideale Wahl. Und mein Praktikum fand dann statt zu einem kleinen Teil in einem Jugendzentrum des Kreis Jugendring München-Land. Und tatsächlich konnte ich dann 1986 im Jugendzentrum Planegg im Waghäusl beginnen. In dem Jugendzentrum, heute undenkbar, war ein großer Raum renoviert und der Kollege und ich, wir haben als erstes im Erdgeschoss eine große Werkstatt eingerichtet und mit den Jugendlichen Untergeschoss, erstes und zweites OG ausgebaut mit Schweißen und allem, was dazugehört. Es war ein perfekter Ansatz für Jugendarbeit, mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen gemeinsam etwas zu schaffen, sodass dann 2 Jahre geprägt waren von dem Ausbau des Jugendzentrums. Und dann kam sehr schnell im Jugendzentrum die Erlebnispädagogik dazu mit einer ersten Klettergruppe und den ersten Aktivitäten und dann irgendwann auch eine kleinere berufliche Pause. Und danach hatte ich mich beworben für die Bildungsreferentenstelle an der Burgschwanegg mit dem Beginn 1.8.1990. Und es gab eine wichtige Begebenheit bei diesem Vorstellungstermin. Wir konnten uns privat kaum vorstellen, wie wir es mit einem kleinen Kind hinbekommen, die Berufstätigkeiten zu vereinbaren. Und am Bewerbungstag vor dem aus dem Haus gehen, nochmal den Briefkasten öffnen und dann war dort das Schreiben mit der Zusage eines Kindergartenplatzes und damit eine sehr vorteilhafte Situation, dann in ein Bewerbungsgespräch zu gehen und dann hier in der Burgschwanegg beginnen zu können.
Puh, ja, also das kann ich mir vorstellen. Der Kindergartenplatz essentiell, um den Beruf überhaupt ausüben zu können. Das, was du beschreibst, bekommt ja durch die Elterngelddebatte, die gerade läuft, noch einen ganz aktuellen Bezug. Hast du an das Bewerbungsgespräch selbst noch irgendeine Erinnerung?
Das Bewerbungsgespräch war sehr, sehr offiziell. Damals hat der Vorstand des Kreisjugendrings selbst noch die Bewerbungsgespräche auch geführt. Der Kreisjugendring hatte damals gefühlt 70 bis 75 MitarbeiterInnen und es gab damals auch ein paar Eingangsbedingungen. Also Teil der Bewerbungsvoraussetzungen war Mehrsprachigkeit, um die internationalen Begegnungen betreuen zu können. Und tatsächlich war das eins der ersten Aufgabengebiete, die Organisation der internationalen Begegnungen, damals mit Estland, Moldawien, Frankreich gab es mehrere Austauschmaßnahmen. Das waren so erste Arbeitsaufgaben hier.
Und der erste Weg zur Burgschwanegg?
Von den öffentlichen Nahverkehrsmitteln dann hierher zu gehen, zu dieser ehrwürdigen Burg, hat mir Respekt eingeflößt.
Und das kann bestimmt jeder nachfühlen, der schon mal auf der Burg Schwanegg war. Du hast die Erlebnispädagogik vorhin noch erwähnt im Waghäusl. Hat sie weiterhin noch eine Rolle gespielt?
Die Erlebnispädagogik war ein durchgehender Faden, den auch der Vorgänger Professor Dr. Werner Michel hinterlassen hatte. Werner Michel hatte begonnen, mit den Schwaneggern Naturtagen immer wieder Seminare anzubieten im erlebnispädagogischen Bereich. Und teilweise konnte ich da bereits auch die ersten Seminare leiten vor meiner Tätigkeit an der Burg und diesen Faden gut weiterführen. Damals sehr oft Wochenendseminare und Ferienseminare, Ostern, Pfingsten, Sommer. Also die ersten Jahre waren geprägt von sehr vielen Aktivitäten, die draußen stattgefunden haben. Neben politischer Bildung, internationalen Maßnahmen, die Erlebnispädagogik damals mit einem sehr, sehr hohen Zulauf von Seiten der Teilnehmerinnen.
Ja, und dein Aufgabenbereich hat sich ja durchaus im Lauf der Jahre gewandelt. Wie ging es weiter? Was waren da noch Schwerpunkte?
Ein Arbeitsschwerpunkt war dann über Jahre die Fort- und Weiterbildung von Personen in der Jugendarbeit in Bayern letztendlich, also nicht nur Kreisjugendring, sondern überregional. Und im ersten Jahr 1990 und 91 gab es eine Jugendleiterschulung mit 6, 7 TeilnehmerInnen. Und es gab so eine erste hauptamtlichen Fortbildung. Und natürlich, wenn man da heute zurückblickt, eine Veranstaltung. Und heute umfasst das Fort- und Weiterbildungsprogramm 30, 40 Veranstaltungen. Dann war das damals ein Vorläufer für die heutigen üppigen Programme.
Und nicht nur im Bereich Fort- und Weiterbildung hat sich einiges getan, sondern auch in der Burg selber.
Die Kollegin Elisabeth Ternig und ich, wir waren über Jahre gleichberechtigte Leitungen der Jugendbildungsstätte. Und das damalige Büro war im Pförtnerhaus, im unrenovierten Pförtnerhaus. Und die Büros der Geschäftsstelle waren damals alle noch im Altbau untergebracht.
Also direkt in der Burg?
Direkt in der Burg. Der Geschäftsführer des Kreisjugendrings, Helmut Meyer, hat damals in der Burg gewohnt. Und auch die Familie des Herbergsvaters, Werner Baumgartner. Und durch den Auszug der beiden und der beiden Familien wurde dann der Bereich frei, der jetzt mit 11 Seminarräumen auf der Burg für Kinder und Jugendliche zur Verfügung steht. Und dann erfolgte mit dem Neubau der Geschäftsstelle der Auszug der Büros, sodass die Burg so Stück für Stück immer stärker zum Seminarort wurde.
In welchem Jahr war das?
1999 wurde die Geschäftsstelle gebaut und auch um die Zeit wurde es in der Burg möglicher zu restaurieren, zu renovieren, dass sie für Seminarzwecke besser taugt, als es damals der Fall war. Und das war ein wichtiger Teil der Umbauideologie, die Burg Schwanegg als Denkmal, als historisches Gebäude Kindern und Jugendlichen und Multiplikatoren komplett zur Verfügung zu stellen. Und mit dieser großen Baumaßnahme hat sich dann auch die Aufgabe natürlich verändert und mit dem Ausscheiden von Herrn Baumgartner hat sich die Leitungsstruktur dann hier auf der Burg auch verändert, sodass damals manchmal das nicht einfache Verhältnis Jugendherberge und Jugendbildungsstätte auflösbar war und das Miteinander letztendlich dann den Standort gestaltet hat. Und auch die Restaurierungsmaßnahmen diesem Ziel gut dienen konnten.
Und diese Räumlichkeiten, die schauen wir uns ja gleich auch noch gemeinsam an und du wirst uns quasi bei unserer Roomtour durch die Burg Schwanegg noch ein bisschen was erzählen zu den einzelnen Räumen. Bevor wir gleich aufbrechen, du hast, ja kann man so sagen, dein ganzes Berufsleben der Jugendarbeit gewidmet. Warum sind die Angebote, die es in diesem Bereich der außerschulischen Bildungslandschaft gibt, denn deiner Meinung nach so wichtig für Kinder und Jugendliche?
Also tatsächlich prägen einen ja die eigenen Biografien schon immer sehr stark und bei mir war es so, aufgewachsen zu sein in einem sehr kinderreichen kommunalen Umfeld, also sehr, sehr viele Kinder, sehr viele Jugendliche, wenige Anlaufstellen, kein wirklich tragender Verband, der zur Verfügung stand, also eher Jugendarbeit auf der Straße oder selbst organisiert. Das war durchaus prägend, auch mit der Überlegung, wie kann man das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen so gestalten, dass es konstruktiv, gesellschaftsentwickelnd stattfinden kann. Und ausgehend von der Erfahrung dann zu sehen, dass Verbände in einem Kreisjugendring oder auch offene Einrichtungen, Jugendzentren, Bildungseinrichtungen wie die Burg Schwanegg zur Verfügung stehen, um Bedürfnisse auch zu verwirklichen und zu begleiten. Und das hat sich letztendlich für mich bewahrheitet. Also immer wieder Personen, die gerade hier in der Kurzzeitpädagogik so über viele, viele Jahre immer wieder mal auftauchen, wo einfach die Möglichkeit dann auch besteht zu sehen, was wird denn aus Menschen, die vielleicht mit 12 Jahren in der Ferienpädagogikmaßnahme das erste Mal dabei sind in einem Kreisjugendring, dann mit 15, 16 die Juleika-Ausbildung machen und dann mit 18, 19, 20 sagen, eigentlich wäre es ja möglich, jetzt auch mal selbst eine Ferienmaßnahme mitzuleiten und dann vielleicht als Seminarreferenten und dann irgendwann mal auftauchen. Übrigens, wollt mal vorbeigucken, ich studiere jetzt soziale Arbeit. Also tatsächlich so dieses Ideal der Jugendarbeit, so hineinzuwachsen in Aufgaben und die dann später verantwortlich zu übernehmen. Das ist ein Konzept, für das der Kreis Jugendring stark steht und das auch viel zu tun hat mit Persönlichkeitsentwicklung, mit einem Entwickeln von Gestaltungsmöglichkeiten, Prozessorientierung und nicht dem schulisch vorgegebenen Kontext.
Also dass Jugendarbeit durch Einrichtungen wie den Kreisjugendring strukturierter stattfinden kann, nachhaltiger stattfinden kann, dass es die Möglichkeit bietet, junge Menschen über einen längeren Zeitraum zu begleiten. Was hat sich denn an diesem Konzept Jugendarbeit im Laufe der Zeit verändert?
Die Methoden haben sich geändert, die Inhalte haben sich geändert, die Lebensumstände haben sich geändert. Hoffentlich hat sich die Haltung der PädagogInnen in der Jugendarbeit nicht geändert. Die Haltung heißt, mit jungen Menschen auf Augenhöhe in einen Lernprozess zu gehen, diese Lernprozesse zu begleiten. Und wenn die Generation der Kinder und Jugendlichen dann das Haus verlässt, das Jugendzentrum oder die Einrichtung oder in die kurzzeitpädagogischen Maßnahmen, dann wieder von Neuem zu beginnen und diese offene Haltung zu behalten und immer wieder auch Freude dran zu haben, mit neuen Menschen in diesem Prozess zu gehen. Also Methoden, Inhalte haben sich verändert. Hoffentlich hat sich die Haltung der handelnden Figuren diese Offenheit bewahrt.
Wenn du jetzt eine rausgreifen müsstest, was war denn für dich die schönste Herausforderung in deiner Zeit hier auf der Burg?
Die schönste Herausforderung hier auf der Burg war immer das Zusammentreffen mit den vielen Gästen, den jungen Gästen, die hier antreffen. Und da gibt es sehr viele sehr nette Momente, die so im Kopf natürlich auch sind. Beispielsweise der 13-Jährige, der von mir etwas mehr unter Beobachtung war, weil er immer wieder geraucht hat und es war ein trockener Sommer. Und dann mit ihm ins Gespräch gekommen und dann eine Woche lang immer wieder im Austausch. Und am Freitag saß er dann so ganz betröppelt in der Ecke und mit hängendem Kopf und dann ein längeres Gespräch, in dem er dann sagte, dass es die erste Woche in seinem Leben war, in der er nicht angeschrien wurde, in der er nicht schlecht behandelt wurde und in der er strukturiert eine Woche lang gutes Essen bekommen hat und sich satt essen konnte. Das sind so Begegnungen, die dann stattfinden, wenn man sich freuen kann, mit Gästegruppen in Kontakt zu sein und sich für die interessiert.
Und die auch nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Also Jugendarbeit prägt junge Menschen, gerade auch durch solche Begegnungen. Und wenn wir es jetzt umdrehen, wie hat dich denn die Zeit auf der Burg geprägt?
Jugend ist ja eine permanente Anfrage an Erwachsene. Es gibt immer wieder das Bedürfnis, sich an Regeln zu reiben oder auf eine bestimmte Art und Weise in Kontakt zu treten. Und der Eindruck ist, dass es jung hält und dass es Freude macht. Und es gibt sehr, sehr wenig Ereignisse jetzt in den letzten 30 Jahren, wo etwas zu berichten wäre, was so sehr schwierig ist mit Kindern und Jugendlichen. Auch die Zeit der Unterbringung 2015 bis 2017 war neben den manchmal schwierigen Umständen, aber dann vor allem für die Jugendlichen natürlich, für die unbegleiteten Minderjährigen, war das keine Zeit, die geprägt war von unüberbrückbaren Schwierigkeiten, sondern eher auch da ein Zusammenkommen und ein sich respektvoll begegnen.
Also die Jugendarbeit als Jungbrunnen, das ist vielleicht ein Aspekt, den wir in der Personalgewinnung noch stärker betonen sollten. Du hast gerade angesprochen, die Zeit, als die Burg Zufluchtsort war für unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Das waren so wie viel?
Bis zu 100, 110 Personen.
Von 2015 bis 2017. Du hast die Burg in deiner langjährigen Leitungstätigkeit durch einige Phasen geführt. Also wie eben gehört, als sie Zufluchtsort war für minderjährige Geflüchtete, aber auch durch die umfassenden Renovierungsarbeiten Anfang der Nullerjahre. dann Corona und zuletzt auch durch die Aufnahme von Familien, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Ja, und dazwischen der ganz normale Wahnsinn Kinder- und Jugendarbeit. Mit dieser ganzen Erfahrung im Hintergrund, was ist denn dein Wunsch für die Zukunft der Burg Schwanegg?
Die Burg Schwanegg ist ein besonderes Gebäude und ein super genialer Lernort. Ein Gebäude mit einer historischen Bedeutung und ein Gebäude, in dem man auf Zeit leben kann. Also ganz aussagekräftig wird es, wenn wir hier spanische Gäste haben, die sagen dann oft, das ist wie Leben im Parador. Also in Spanien haben die Gebäude mit so einer historischen Kontext, in denen man übernachten und leben darf auf Zeit, Hotels teilweise, den Namen Parador. Und die Burg ist ein bisschen ähnlich und die Zeitgeschichte der Burg ist in vielen Räumen und an vielen Orten erspürbar. Man spürt die Kultur der Zeit, wenn man sich dafür öffnet und wenn man neugierig in dieses Gebäude und durch dieses Gebäude geht. Und wir können an unseren Gästen tagtäglich sehen, dass es immer Personen gibt und Gruppen gibt, die irgendwo an einem Punkt stehen und dann überlegen, wie lassen sich die Kunstgegenstände, die man sieht, wie lassen die sich dekodieren und einordnen. Es wäre wünschenswert, dass der Kreis Jugendring mit diesem Ort auch weiterhin arbeitet, dass er die kulturelle Bedeutung des Ortes in Jugendkultur immer wieder auch aufgreift und kein Und.
Mit welchem Gefühl gehst du jetzt in die, wie hast du es vorhin so schön ausgedrückt, in die Freiberuflichkeit?
Ja, durchaus mit Trauer, weil das Empfangen von Gästen oder immer wieder junge Leute im Haus hier treffen, was sehr, sehr Schönes ist, sehr viele fähige, nette, engagierte Kolleginnen prägen das Haus, davon so Abschied zu nehmen, das ist schmerzhaft. Andererseits gibt es durchaus auch so die Empfindung, dass sich viel von dieser Idee Jugendarbeit am anderen Ort wiederfinden lassen wird und dass man vielleicht also die eine oder andere Aufgabe, die in der täglichen Tätigkeit nicht so beliebt war, dann hinten anstellen kann.
Du hast uns ganz am Anfang schon verraten, dass eine Bootstour ansteht, sozusagen als Zäsur zwischen diesen beiden Lebensabschnitten. Was hast du jetzt für die Zukunft sonst geplant?
Ja, also in dem Rest des Jahres, also die 6 Monate, die dann so ab August dann irgendwann anstehen, gibt es immer wieder mal einen Lehrauftrag, immer wieder mal eine Fortbildung oder Weiterbildung. Und mit meinem therapeutischen Abschluss Traumaberater noch die eine oder andere Aufgabe mit Menschen, die vielleicht nicht immer so viel Glück in ihrem Leben gehabt haben, zu arbeiten. Eine Publikation steht an, ja, um nur mal ein paar Sachen zu nennen.
Also man darf gespannt sein, weil wir gerade noch hier in deinem Büro sitzen, in der Geschäftsstelle, wo du auch viel Zeit verbracht hast. Was verbindest du mit diesem Büro hier?
Eine nette Kollegin und ansonsten eigentlich nichts. Ich mache mir nichts aus großen Büros, aus repräsentativen Büros. Könnte auch gut im Keller irgendwo arbeiten, zwischen den Seilen und den Helmen.
Da hake ich aber gleich mal ein, weil der Keller ist dir nicht nur lieb, weil da die ganze erlebnispädagogische Ausrüstung lagert, sondern weil dein Weg morgens in die Geschäftsstelle dich ja auch ganz gern mal durch den Keller führt.
Tatsächlich beginnt mein täglicher Arbeitsalltag mit dem Abstellen des Fahrrads im Keller, mit dem Umziehen auch dort, weil es sehr oft sich ereignet hat, dass ich noch nicht umgezogen, schon vor dem Büro abgefangen wurde von einem Lehrer oder einem Gruppenleiter und durch dieses Ritual die Möglichkeit besteht, dann einigermaßen situationsfähig auftauchen zu können.
Hast dir also einen Geheimweg zurechtgelegt. Bevor wir jetzt dann wirklich in die Burg rübergehen, Hand aufs Herz, bevor du hier angefangen hast, wusstest du Bescheid über Schwanthaler und die Burg und was es damit auf sich hat?
Die Burg war mir so aus meiner Jugend schon bekannt, nicht als Seminarteilnehmer oder als Besucher, aber durchaus als ein Objekt, das da gebaut war, dass Schwanthaler daran beteiligt war. War mir nicht bewusst, trotz Kunstleistungskurs war ich hier nicht in meiner Jugend oder in meiner späten Jugend.
Dafür später umso länger und umso intensiver. Weil wir noch von deinem unglaublichen Wissen, was du dir über die Burg Schwanegg angeeignet hast, profitieren wollen, begeben wir uns jetzt auf eine kleine Roomtour und wir starten draußen beim Netz und werden dann in die Burg rübergehen. Also bleibt dran hier beim OYOcast und kommt einfach mit auf unsere Tour durch die Burg Schwanegg mit Andreas Bedacht. Bei der ersten Station unserer Roomtour sind wir gleich gar nicht in einem Room, sondern wir sind jetzt draußen. Man hört es vielleicht, die Vögel zwitschern hier im Hintergrund. Es ist auch Betrieb auf dem Gelände rund um das Naturerlebniszentrum, wo ich jetzt hier sitze mit Andreas Bedacht, den ich heute hier im OYOcast zu seinem langjährigen Wirken in und für die Burg Schwanegg ausquetsche. Und das mache ich an ein paar ausgewählten Spots. Wir gehen nachher noch in die Burg rüber, aber Andreas, jetzt erstmal das Naturerlebniszentrum.
Die Umweltstation ist entstanden aus einem Arbeitskreis im Kreis Jugendring. Der Arbeitskreis nannte sich damals Projekt Umweltpädagogik. Und aus diesem Arbeitskreis vieler idealistischer Menschen mit Ideen, wie Kinder und Jugendliche aufwachsen sollten mit Naturerfahrung, mit den damals existierenden Schwanegger Naturtagen, wurde dann die Möglichkeit geschaffen, hier auch baulich für diesen Arbeitsbereich ein eigenes Gebäude zu erstellen und das Gebäude so zu nutzen, dass hier Seminare für Schulklassen, für Kinder, Jugendliche und Ferienmaßnahmen mit diesem Schwerpunkt Bildung für nachhaltige Entwicklung, Umweltbildung, je nachdem, wie man es gerade zeitgemäß benennt, stattfinden kann.
Vielleicht noch ein paar Worte zum Gebäude, denn das ist ja durchaus besonders.
Der stark beteiligte leitende Architekt des Landratsamtes hatte die Idee, die Konzeption der Umweltbildungsarbeit auch im Gebäude auszudrücken. Und für ihn kam deshalb sehr stark das runde Gebäude in Frage, so eine Art Kreislauf symbolisierend. Und ein Gebäude, das schon durch seine Architektur ein bisschen aus dem klassischen Stahl-Glas-Rahmen fällt, mit viel Holz hier zu errichten.
Das würde ich sagen, ist ihm gelungen.
Das ist ihm gelungen. Und das Gebäude wird von allen Gästen mit sehr hoher Anerkennung wahrgenommen und auch sehr wertschätzend empfunden für die Arbeit. Und wir haben unsererseits die Wertschätzung für ein Landratsamt und einen Architekten, die das so idealistisch umsetzen wollten.
Was verbindest du persönlich mit dem Naturerlebniszentrum?
Viele Veranstaltungen, viele Seminare, Zusammentreffen, vor allem eher mit den jüngeren Zielgruppen. Tatsächlich spricht das Naturerlebniszentrum sehr stark Kinder und junge Jugendliche an, während die anderen Angebote in der Burg oft dann die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen eher im Fokus hat, sodass hier sehr, sehr viel sprühendes Leben oft zu beobachten ist.
Und ganz toll mit dieser großen Fensterfront und dem Wintergarten hat man auch von drinnen die Verbindung zur Natur und den Eindruck, man würde sowieso eher draußen sitzen.
Ja, man hat immer den Blick ins Grüne und in die Obstbäume.
Apropos Obstbäume, bei allen Angeboten, die es im Netz so gibt, wird besonderen Wert gelegt auf eine nachhaltige und klimafreundliche Ausrichtung der Maßnahmen, auch bei der Verpflegung natürlich. Also vorwiegend Lebensmittel aus ökologischem Anbau kommen da zum Einsatz. Wenn ihr schauen wollt, was es alles gibt, schaut doch mal auf der Seite Burg Schwanegg oder gleich naturerlebniszentrum.org. Es gibt Schulklassenprogramme, Projektarbeit zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen, aber auch zum Beispiel ökologische Kindergeburtstag oder Kinderaktionen können da gebucht werden. Genau, und Andreas, wenn du dem jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast, dann würde ich sagen, spazieren wir in die Burg rüber.
Gerne, wenn wir zur Burg rübergehen, kommen wir jetzt noch an der Feuerstelle vorbei. Die Feuerstelle ist auch so ein prägendes Bild für die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen hier im Naturerlebniszentrum. Ganz oft mit dem Abschluss am Abend noch mal ein Feuer zu machen. Eine ganz großartige Möglichkeit im städtischen Raum, noch irgendwo ein Lagerfeuer anzünden zu können, zu dürfen, dort Stockbrot zu grillen und damit vielleicht einen Tag miteinander ausklingen zu lassen an der Feuerstelle.
Ja, beste Erinnerungen, Jugendarbeit und Lagerfeuer.
Für viele Kinder ist es oft das erste Feuer, das sie selbst anzünden und wo sie dann vielleicht ein, zwei Stunden so in der Abenddämmerung noch sitzen können.
Ja, wunderbar. Dann packen wir jetzt mal hier unsere ganzen technischen Gerätschaften und gehen zur nächsten Station in den Burghof. An der Lagerfeuerstelle vorbei sind wir durch das Rote Tor in den Burghof eingetreten und sitzen jetzt hier. Andreas.
Ja, der Burghof ist der Ort, der die Gäste der Burg Schwaneck als Gebäudeteil als erstes empfängt, oft mit den Blicken nach links und rechts und bei Kindern oft mit der Frage, wo sind unsere Zimmer oder wo werden wir uns nachher aufhalten, was werden wir nachher sehen. Der Burghof ist auch ein toller Ort, um mit Gruppenführungen zu beginnen. Meine längste Führung war in den letzten Monaten ein Kunstleistungskurs mit dem Thema Malerei, Bildhauerei, Thema Schwanthaler. Kaum zu stoppen mit Neugier und Fragen am Gebäude und diese Führungen beginnen idealerweise hier im Burghof, wo man dann so sieht, welche Stilelemente hier verbaut sind. Dieses kleine Disneyland Burg Schwaneck nimmt man hier am besten wahr und steigt dann mit der Jahreszahl 1843 so ein. Und oft ist so eine Einstiegsfrage bei der Führung, was interessiert euch oder was möchtet ihr wissen? Und dann gibt es immer auch sehr, sehr nette Antworten. Eine der lustigsten Antworten von so einem Elfjährigen war, er würde gern die ganzen Folterkammern in der Burg sehen und das hat die Burg nicht zu bieten, aber dafür hat sie sehr viele liebenswürdige Orte und Objekte zu bieten.
Was die Burg zu bieten hat, wer hier früher gewohnt und gewirkt hat und welche Spuren davon heute noch zu sehen sind, das kann man übrigens erkunden. Man braucht dazu nur ein Smartphone. Und man findet dann an vielen Stellen in der Burg und auch außerhalb hier im Hof QR-Codes, die man scannt und dann kann man so richtig schön in die Geschichte der Burg eintauchen. Über die Webseite kommt ihr natürlich über das Projekt Burg und Zeitgeschichte auch auf die Inhalte. Definitiv ein Fall für die Shownotes. Ich hoffe natürlich, dass du, Andreas, uns bei den Burgführungen im Rahmen des Tag des offenen Burgtors noch weiterhin zur Verfügung stehst.
An meinem Interesse wird es nicht mangeln. Mal sehen. Es ist auf jeden Fall eine Gelegenheit, die entstanden ist aus der Umbauphase 2000-2003. Da war die Burg ja mit den Baumaßnahmen immer wieder auch in der Zeitung oder in der Presse oder irgendwo angekündigt oder im Kreisrat. Und daraus ist dann auch das gesteigerte Interesse der Öffentlichkeit entstanden und dann die Antwort darauf, Mensch, ja, es gibt ja wirklich was zu zeigen, das ist jetzt auch restauriert, renoviert und wir möchten das Interesse der Öffentlichkeit gerne bedienen und dann auch die Möglichkeit nutzen, um die Arbeit eines Kreisjugendrings in so einem Gebäude auch darzustellen.
Ja, weil sonst, also normalerweise ist die Burg ja für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, sie ist ein sicherer Ort für die Jugendarbeit.
Ja, die Burg präsentiert sich einmal im Januar und ansonsten bei den Veranstaltungen von Burg und Bühne in einem Teilbereich, sodass man dann auch als Gast mit einer musikalischen oder künstlerischen Darbietung das Gebäude auf sich wirken lassen kann.
Wer die Räume musikalisch auf sich wirken lassen möchte, schaut am besten nach unter www.burgundbühne.de. Da findet ihr alle Veranstaltungen. Packe ich auch noch in die Shownotes. Und die meisten Veranstaltungen von Burg und Bühne finden tatsächlich im großen Rittersaal statt, wo wir jetzt auch gleich noch hingehen über einen kleinen Abstecher über den Museumsbereich. Bin gespannt, was du uns da zeigst. Los geht's. Bleib dran hier im OJOcast. So, wir sind jetzt beim Café Schwanthaler links abgebogen, ein paar Stufen hochgestiegen und befinden uns jetzt wo?
Wir befinden uns im Café International im ersten Stock der Burg Schwaneck im Küchenanbau. Also ein sehr schöner, offener, heller Seminarraum mit einer großen Terrasse, die man dann bei gutem Wetter draußen auch nutzen kann. Und uns verbindet hier der Raum auch ganz stark mit der Erinnerung an die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Dieses Café International war der Aufenthaltsraum für viele Aktivitäten, also für das Bauen von Musikinstrumenten, für kreative Aktionen mit dem Helferkreis aus Pullach, für Hausaufgabenhilfe und auch für Musikunterricht. Und da ist meine Erinnerung immer noch, in den Raum hier hereinzukommen und dann mit 5 Musikern afrikanischer und arabischer Herkunft am Montagabend hier immer die Cajons reinzuschleppen und die Gitarren und dann mit denen Musik zu machen. Eine sehr nette Erinnerung mit Personen, die teilweise 1,5 Jahre oder 1 Jahr auf der Flucht waren und das erste Mal sowas wie längerfristigen Frieden erlebt haben.
Und eine Heimat auf Zeit?
Eine Heimat auf Zeit. Es gibt immer noch Kontakte zu einigen dieser Jugendlichen und immer wieder mal kommt jemand vorbei und zeigt dann den mittlerweile den Kindern oder der Frau, wo hier die erste Unterbringung in Deutschland war. Immer wieder mal jetzt auch gerade angekündigt von einem jungen Mann, der gerne nochmal kommen möchte und sehen, in welchem Zimmer er gewohnt hat damals.
Du hast uns vorhin in deinem Büro noch von dem jetzt üppigen Fortbildungsprogramm erzählt. Das konnte ja alles während dieser Zeit in der Burg hier nicht stattfinden. Wie habt ihr das logistisch hingekriegt?
Die Kurse und Fortbildungen waren alle ausgelagert in Pullach, im Sportverein, im Bürgerhaus, in unterschiedlichen Möglichkeiten auch des Kreisjugendrings. Es ist fast nichts ausgefallen durch das Verlagern. Also die Unterbringung hier ging weitgehend nicht auf Kosten der anderen Angebote und der Kinder und Jugendlichen, die ansonsten zurückgegriffen haben auf das, was hier veranstaltet wird. Einige der unbegleiteten Minderjährigen, die bei uns im Haus waren, bereichern auch unser Veranstaltungsprogramm heute mit dem Thema der politischen Bildung, Flucht und Vertreibung. Gibt es die Möglichkeit, hier mit Menschen zu sprechen, die hier 2015/17 ankamen? Immer wieder wird es auch von Gruppen gebucht. Findet man über die Webseite, über die Angebote der politischen Bildung und über Out of München.
Genau, und auch das packe ich euch in die Shownotes, bevor es hier für uns jetzt weitergeht, in den Rittersaal, oder?
Das Nickzimmer.
Nickzimmer. Wir sind in einem wunderschönen Raum angekommen, dem Nickzimmer, und hier wirst du uns gleich ein bisschen was exemplarisch für den ganzen Museumsbereich, das würden wir ja heute alles gar nicht schaffen, erzählen. Und ja, ich bin gespannt.
Das Nickzimmer ist Teil des musealen Bereichs der Burg Schwaneck. NIK steht unter anderem für Naturwissenschaftlicher Interessenskreis. Die Familie Heilmann hat nach dem Zweiten Weltkrieg diesen Raum für eine Privatinitiative zur Verfügung gestellt, um hier immer wieder mit vorbereiteten Themen einmal in der Woche einen Abend zu gestalten, so eine Vorlaufsform von Seminaren. Und ein tradiertes Thema dieses Kreises ist die Entnazifizierung der deutschen Sprache. Und in diesem Raum lässt sich gut das Flair der Zeit, so um 1900, erspüren. Und das ist der Raum, der am aufwendigsten restauriert wurde während der Umbauphase. Also wir befinden uns in einem Raum mit einer Wandgestaltung mit preußisch-blau auf Lavendelölbasis. Man riecht es auch ein bisschen, wenn man in diesem Raum sich hier befindet. Und es ist ein Raum, in dem Kinder und Jugendliche bei Führungen oft in Staunen geraten.
Zur Renovierung speziell dieses Raumes hast du mir mal eine total nette Geschichte erzählt.
Also in diesem Raum gab es einen Auszubildenden, es war ein junger Punk mit einem großen Irokesen, und er hat mit einem sehr feinen Pinsel und in der anderen Hand den Föhn hier eine Woche lang die Holzoberfläche bearbeitet, und gleichzeitig hat die Vergolderin, die Auszubildende eines anderen Betriebs, oben an der Decke die Goldapplikationen mit der dünnen Folie angebracht. Und natürlich gab es immer wieder Bewegung in dem Raum, sodass die Tür aufging und dann immer wieder dieses Absegeln dieser ultraleichten Goldfolien, die dann eben oben dann auch nicht gehalten haben. Und tatsächlich ist es hier auch der Raum, in dem wir die Interviews geführt haben mit den Personen, die als in Anführungszeichen Zeitzeugen die Burg Schwaneck aus den Vorkriegs- oder Nachkriegszeiten kennen, unter anderem der Herr de Pross, Gemeindearchivar der Gemeinde Pullach, und die Frau Heilmann, die als Nachbarin jetzt noch in der Nähe der Burg lebt.
Die Heilmanns, das waren ja die vierten Eigentümer, wenn ich richtig gerechnet habe, die die Burg dann besessen haben, so um 1900 erworben, und genau, die Voreigentümer des Kreisjugendring.
Ja, die Familie Jakob Heilmann hat die Burg über Jahrzehnte besessen, und dann die Nachfahrin Charlotte Dessiker hat dann die Burg Schwaneck an den Landkreis München verkauft, und der Landkreis München hat dann das Haus der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt. Und das war auch ein Wunsch, den Charlotte Dessiger geäußert hat. Sie wollte, dass hier für Kinder und Jugendliche etwas stattfinden kann.
Ich habe es vorhin ja schon gesagt, wir werden leider nicht durch alle Räume gehen können. Deswegen haben wir diesen hier jetzt mal exemplarisch ausgewählt. Was ist denn für dich das Besondere an diesem Museumsbereich der Burg Schwaneck?
Die Art, wie Kinder und Jugendliche mit den Räumen umgehen, wenn sie mit Respekt etwas sehen dürfen. Also tatsächlich Gruppen, die dann im flämischen Zimmer von sich aus die Schuhe ausziehen, um das Zimmer in Socken zu betreten, sehr ehrfürchtig Dinge betrachten, die ihnen aus ihrem privaten Leben überhaupt nicht bekannt sind, Und das Geniale an der Burg Scharneck ist, dass man beispielsweise dann den Stutzflügel oder die Laute in der Vitrine, dass man die herausnehmen darf und bespielen darf. Also dass man nicht nur im Museum als Zuschauer ist, sondern dass man in diesem Museum ein erwünschter Nutzer sein darf, als Kind, Jugendlicher, junger Erwachsener. Und das hat sehr viel mit Respekt von der Erwachsenenseite an Kinder und Jugendliche auch zu tun, weil man es ihnen zutraut, dass sie mit diesem musealen Charakter verantwortlich umgehen. Und das bekommt das Gebäude zurück.
Was ist denn dein persönlicher Lieblingsort hier in der Burg?
Die Lieblingsorte sind immer verbunden mit bestimmten Personen und mit bestimmten Eindrücken. Also es gab an der Rezeption eine Mitarbeiterin, die in ihrem zweiten Beruf Opernsängerin war und die dann in der Mittagspause oft zum Singen gegangen ist. Und unter anderem durch sie haben wir auch die akustischen Qualitäten von bestimmten Räumen mitentdeckt und dann entdeckt, dass Räume hier nach akustischen Gesichtspunkten gebaut wurden und jeder Raum völlig anders klingt. Der Speisesaal ist ein perfekter Raum für einen Harfenisten. Das flämische Zimmer passt sehr gut für Blechbläser. Im kleinen Rittersaal sich mit einem Saiteninstrument auf die Bühne zu setzen, ist unglaublich raumfüllend. Im kleinen Rittersaal hat ein Musiker des Landkreises München, Johannes Tonio Kreusch, ein damals sehr junger Gitarrist, hat hier seine erste CD aufgenommen, weil der Raum so eine ganz besondere Charakteristik hat. Und in dieser CD ist der kleine Rittersaal als der Sternensaal der Burg Scharneck benannt. Und so nimmt man ihn auch wahr.
Aber deinen Lieblingsort hast du uns jetzt nicht verraten.
Vielleicht gibt es nicht den einen Lieblingsort.
So wie du jetzt über den kleinen Rittersaal gesprochen hast, könnte man schon denken, dass das vielleicht dein Lieblingsort ist. Ohne dass wir jetzt die ganzen Stufen in den kleinen Rittersaal hochsteigen, kannst du uns zudem noch was erzählen?
Ja, der kleine Rittersaal ist das historische Herz der Burg. Es ist der Raum, in dem Ludwig Michael Schwanthaler gefeiert hat. Die Burg wurde ja nicht gebaut als Übernachtungshaus, sondern eher gebaut als Sommersitz und um zu feiern. Und der kleine Rittersaal war der Ort, an dem damals 10 Personen mit einem großen Tisch gesessen sind. Heute sind da 40, 50 Personen im Seminar. Damals hat man sehr großzügig die Räume auch genutzt. Und den kleinen Rittersaal zeichnet aus, dass man nach 4 Seiten Licht hat und je nach Tageszeit unterschiedlichen Lichteinfall. Bei Sturm draußen sieht man die Äste der Bäume und hat das Gefühl, man ist wie im Schiff und draußen tobt das Wetter. Es ist ein Raum, der sehr viel Charisma hat und der ganz besondere Lernvoraussetzungen auch bietet. Also man ist nicht gestört durch Zivilisationsgeräusche, man hat eine hervorragende Akustik. Fast so etwas wie einen Aufforderungscharakter, um dort in einem Seminar eine gute Zeit miteinander zu verbringen.
Und das Isartal liegt einem zu Füßen.
Ja.
So, dann würde ich jetzt sagen, endlich, wir machen uns auf den Weg in den großen Rittersaal.
Ja, mit dem großen Rittersaal verbinden uns die großen Veranstaltungen, beispielsweise das Ehrenamtsfest für Ehrenamtliche, das der Kreisjugendring jährlich hier veranstaltet, mit teilweise bis zu, wenn man den Außenbereich mitnimmt, 250, 300 Personen. Die größte Gruppe, die sich hier im Rittersaal befunden hat, das waren 2 Veranstaltungen Burg und Bühne. Einmal der kleine Vampir und Ronja Räubertochter, mit dann jeweils 160, 180 Kindern, die dann auf Kissen am Boden sitzen, dem Schauspiel gebannt folgten. Ein Ort für gelebte Demokratie, für die Gremien des Kreisjugendrings, für die Ehrenamtlichen und ein Ort für kulturelle Zwecke.
Und ja, man hört schon, dass ja auch ein kulturliebendes Herz in dir schlägt. Du spielst selber Gitarre, wenn ich das hier verraten darf. Hast du dich schon mal selber hier reingesetzt und gespielt, einfach um die Akustik?
Um die Akustik zu testen, ja, das war tatsächlich für uns ja so ein Aha-Erlebnis während der Restaurierungszeit, dass dann mit dem Rückbau der Räume, also es wurden die Rigipsplatten rausgebaut und die alten Teppiche, und plötzlich hat man das Gebäude völlig neu gehört. und festgestellt, dass die Zeit, in der die Baugeschichte der Burg Schwanegg sich verorten lässt, eine war, in der man auch mit akustischen Momenten gespielt hat, kokettiert hat und versucht hat, besondere akustische Räume zu schaffen. Und tatsächlich korrespondiert das ja mit dem Gedanken so Ludwig Michael Schwanthalers als Kulturschaffender, ein Gebäude hier zu bauen, das keinen oder weniger Wohnwert hat, als einfach den Ort der künstlerischen Auseinandersetzung und Repräsentanz. Und tatsächlich gibt's hier auch immer wieder mal die Weiterbildung Kulturpädagogik mit dem Schwerpunkt Malerei, Bildhauerei. Und bei einem Schwerpunkt war die Parallelbelegung hier in der Burg eine Filmaufnahme von Vilsmaier. Und Vilsmaier hat dann immer seine Schauspieler rausgeschickt. Sie haben dann beim Bildhauern draußen zugeguckt. Und wenn der Dreh war, dann kam so ein kurzes, vertrautes Zeichen vom Kameramann. Und dann standen alle Teilnehmer von der Malerei-Bildhauerei schweigend am Fenster und haben drinnen zugeguckt, wie der Dreh von sich ging. Und wir waren so im Vorfeld so ein bisschen gespannt, ob das in der Parallelität funktioniert. Und es hat sich unendlich bereichert und es war sehr nett, dann miteinander zu stehen, miteinander Mittagessen zu gehen, alle miteinander. Und dafür steht die Burg irgendwo auch symbolisch, dass hier vieles so nebeneinander und miteinander sehr gut stattfinden kann.
Genau, und jetzt hier ist auch Leben drin. Also auch wenn der Rittersaal leer ist, ist jetzt irgendwas angegangen, was uns hier den... Was? Der Kühlschrank? Ist hier ein Kühlschrank? Und was ist das für ein Geräusch?
Das ist die Kühlung des für alle kostenlos zur Verfügung stehenden Wasserspenders.
Gut, dann wollen wir uns ja nicht drüber beschweren. Und du hast noch gesagt, irgendwie Teppiche und Rigipsplatten, aber es war nicht hier im Rittersaal Teppich ausgelegt, oder? Das wäre irgendwie schwer vorstellbar.
Also da kommen wir fast wieder zurück zu meinem Beginn. 1990 waren die Anträge auf Restaurierung der Burg schon 2 Jahrzehnte alt, also die vorgefundenen. Und natürlich immer die Überlegung, wie kann man so ein Gebäude denkmalgerecht restaurieren, nutzungsgerecht restaurieren, wie kann man so ein Gebäude energetisch sanieren, mit welchen Zuschüssen. Das ist kein so einfaches, kein so wahnsinnig günstiges Unterfangen. Und tatsächlich ist da die Vorgeschichte, bis es dann vom Plan zur Restaurierung kam, eine relativ lange auch gewesen. Und man kann sich gut vorstellen, so ein Saal wie hier der Rittersaal, der hat natürlich auch viele bauliche Implikationen, die man eigentlich erst in dem Moment sieht, wo man das Dach runterbaut und dann feststellt, dass der Saal hier, dass der gebaut wurde als Sommerbau, der nicht beheizt war, später eine Heizung hier war, die durchgebrannt ist. Und das ist so die klassische Renovierungsgeschichte von einem alten Bauwerk.
So, vielen Dank an den Wasserspender, der jetzt offensichtlich seine Kühlung erreicht hat. Also so Baugeschichten, das hört man ja immer wieder, dass es irgendwie total nervenaufreibend ist. Wie hast du die Zeit gut überstanden?
Die Bauplanungszeit und die Bauzeit war eine kreative und schöne Zeit dadurch, dass sich innerhalb kürzester Wochen herausgestellt hat, dass wir alle an einem Strang ziehen, dass es einen Architekten gibt, der die Idee der Bildungsarbeit im Kopf hat, dass es einen Architekten im Landratsamt gibt, der sich in das Gebäude und Jugendarbeit gleichzeitig hineinfühlen konnte und für uns immer klar war, dass wir gemeinsame Ziele verfolgen, das Gebäude für Kinder und Jugendliche so aufbereiten, dass man die Geschichte erkennt. Mit gutem Finanzeinsatz viel erreichen, war uns allen sehr wichtig, die Burg nicht perfekt durchzurenovieren, sondern Geschichte sichtbar zu halten, uns dann auch mal dafür zu entscheiden, einen alten Boden zu überarbeiten, anstatt ihn teuer zu ersetzen, die Burg energetisch zu sanieren und die Burg auch für die Seminarnutzung wieder gut zu präsentieren.
Dann würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss noch in den jüngsten Teil, also nicht den jüngsten Teil des Gebäudes, aber der quasi als letztes fertiggestellt wurde, renoviert wurde, das neue Café Schwanthaler, das Herzstück, das so Hallo zu den Gästen sagt. Genau. Mhm.
Gehen wir innen durch. Vorsicht, dann 3 Stufen.
Wir haben es ohne Stolpern ins Café Schwanthaler geschafft. Und während das Café International ja mittlerweile ein reiner Seminarraum ist, man hört es, das Café Schwanthaler ist in Betrieb.
Ja, das Café Schwanthaler konnte 2018 realisiert werden als zentraler Ort für alle Gästegruppen, für Erwachsene, Kinder, Jugendliche, die von den Exkursionen zurückkommen oder von ihren Seminaren zwischendrin immer wieder mal in die Kaffeepause entweichen. Ein zentraler Ort am Abend, bewirtschaftet von jungen Leuten, die dann auch für jede Form von Beratung sich zuständig fühlen und ein paar Getränke ausschenken und ansonsten auch die Fürsorge für die Gäste gewährleisten. Denn von diesem Ort her, Café Schwanthaler, hat man einen sehr guten Blick auf den Burghof und auf die unterschiedlichen Eingänge, auf den Mitarbeitereingang, auf den Lieferanteneingang und die Zugänge zum Treppenhaus. Und damit, das war uns als Kreisjugendring auch ein großes Anliegen, hier etwas mehr Sicherheit für die Gäste zu bieten. Und unsere Erfahrung ist, dass der zentrale Ort hier auch mit der Möglichkeit, spät noch einzuchecken, dass es einen hohen Wert hat für eine Jugendeinrichtung und eine Bildungseinrichtung.
Auch wieder Stichpunkt sicherer Ort für die Jugendarbeit.
Ja, sicherer Ort für die Jugendarbeit und auch ein Ort, der die Burg Schwanegg abhebt von anderen Einrichtungen. Also hier gibt es ein personalisiertes Angebot und alle Personen, die in diesem Gebäude arbeiten, fühlen sich für die kleinen und großen Nöte und Anliegen von Kindern und Jugendlichen zuständig.
Und damit sind wir nicht nur am Ende unserer Roomtour hier angelangt, sondern auch am Ende unseres Interviews. Und mir bleibt am Schluss eigentlich nur Danke zu sagen. Danke, dass du hier im OJOcast so viel über die Burg, über dich persönlich erzählt hast. Danke für dein unglaublich engagiertes Wirken hier an der Burg. Und diesmal soll nicht ich das letzte Wort haben, sondern ich finde, das gebührt dir. Und ja, Andreas Bedacht, vielen Dank und auf Wiedersehen hoffentlich beim Tag des offenen Burgtors.
Ja, danke. Die Geschichte geht weiter. Wir sind in der Verantwortung, uns dafür zu engagieren, dass die Kinder und Jugendlichen die Zukunft gut gestalten.
Wir hätten noch einen Kuchen übrig. Möchte noch jemand? Andreas, Rüppli-Torte.
Danke fürs Angebot.